Warum wir beim ÖMTC sind?
Weil es egal ist, wie wir unterwegs sind. Wenn wir ein Problem haben, hilft uns der Club weiter.
Bei einer Panne.
Oder einem Rechtsstreit.
Jetzt Mitglied werden und bis zu 3 Monate geschenkt bekommen. ÖMTC, die gelben Engel.
Ich bin Daniel Retschitzecker. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftsmacht scheint unaufhaltsam. Aber auch in der Forschung macht das Land immense Fortschritte. Wie China bald das Forschungsland Nummer 1 werden könnte und somit unser aller Zukunft gestaltet und was das für Europa bedeutet, darüber sprechen wir heute. Reinhard Kleindl ist hier aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Wir sprechen gleich über diesen möglicherweise unaufhaltsamen Aufstieg Chinas zur globalen Wissenschaftsmacht. Zuvor müssen wir aber Aktuelles abdecken, nämlich der Medizinnobelpreis. Der ist jetzt verliehen worden, und zwar an 2 US-Forscher und einen japanischen Kollegen. Wer sind die und für was haben die diesen Medizinnobelpreis gewonnen?
Ja, hallo von mir. Es geht da um Immunsystemforschung. Also da geht es um die Frage, wie das ein Immunsystem unterscheiden kann, welche Zellen es angreifen soll und welche nicht. Das ist ja durchaus komplex und funktioniert nicht selbstverständlich, dass das Immunsystem weiß, was ist ein Erreger, wo muss ich aktiv werden. Und es gibt natürlich auch viele Krankheiten, die damit zu tun haben, dass das Immunsystem diese Unterscheidung eben nicht machen kann, wo das Immunsystem den eigenen Körper dann angreift. Und der Nobelpreis dieses Jahr ist eben für diese Forschung vergeben worden, die herausgefunden haben, dass die Regulierung, die das Immunsystem da vornimmt, etwas komplexer ist, als man davor geglaubt hat. Also es gibt eigene Immunzellen, die nur dafür reserviert sind und nur diese Aufgabe haben.
Wir sind jetzt beide keine Forscher in diesem Bereich. Das heißt, wir können natürlich jetzt nicht stark in die Tiefe gehen, aber vielleicht eine kurze Einschätzung trotzdem auch von dem, was aus der Fachpresse etc. berichtet wird. Wie bahnbrechend, wie groß ist denn diese Forschung? Oder ganz banal gefragt, ist das ein verdienter Gewinn?
Ja, ist auf jeden Fall nicht überraschend. Der Herr Sakaguchi ist schon als Favorit geführt worden seit über 10 Jahren. Also damit hat man irgendwie ein bisschen gerechnet. Und das ist natürlich, was die Relevanz für die Gesellschaft angeht, eben was im Hinblick auf Autoimmunkrankheiten und so, das ist das natürlich sehr wertvoll und auf jeden Fall kein sehr überraschender Nobelpreis. Da könnte man von dem Preis für Mary Brunkhoff überrascht sein. Die haben viele nicht auf der Liste gehabt. Aber das Thema, wie gesagt, ist, also gerade was Sakaguchi angeht, konnte man damit rechnen, ja.
Dann lass uns über den chinesischen Anteil an der internationalen Forschung sprechen. Das ist ja eigentlich unser Thema heute. Du und dein Kollege Klaus Taschwa habt einen Text darüber geschrieben, dass Chinas Anteil an Nobelpreisen und anderen Auszeichnungen derzeit noch, muss man vielleicht sagen, eher gering ist. Es gibt da eine chinesische Forscherin, die hat im Jahr 2015 den Nobelpreis bekommen. Zhu Yuyu heißt sie. Ich hoffe an dieser Stelle, dass wir es richtig aussprechen. Wie erklärt sich denn noch dieser sehr geringe Anteil?
Ja, also die geringe Menge an Wissenschaftsnobelpreisen für China bildet so ein bisschen den Ist-Stand des Wissens ab, was viele von uns angeht. Ne? Also man hat so ein bisschen das Bild, dass China sehr gut Dinge kopieren kann und dann billig produzieren kann. Das ist so ein Vorurteil, das man in den Köpfen hat. Tatsächlich spiegelt sich das in den Wissenschaftsstatistiken überhaupt nicht mehr wider. Und die Nobelpreise sind halt ein Medium mit langsamer Vorlaufzeit. Also da geht es vielfach darum, ob bahnbrechende Forschung eben dann auch in der Gesellschaft ankommt und wie sich langfristig die Relevanz dann erweist von diesen Forschungen. Das heißt, die Nobelpreise haben eine riesig lange Verzögerung und man sieht ja, dass viele, die ihren Nobelpreis in ihren 80ern oder 90ern bekommen, die Forschenden, für Forschungen, die vor 50 Jahren passiert sind. Also das passiert die ganze Zeit. Und wenn man sich anschaut, vor 40, 50 Jahren, war das sicher richtig, dass China wissenschaftlich da nicht mit dabei war. Ja.
Das heißt aber umgekehrt gesprochen, wenn wir diesen Podcast jetzt in 20 Jahren noch einmal aufnehmen würden mit denselben Fragen, dann wäre Zhu Yuyu aus dem Jahr 2015 höchstwahrscheinlich nicht mehr die Einzige. Verstehe ich dich da richtig?
Davon kann man ziemlich sicher ausgehen. Also es ist einerseits so, dass jetzt dieses Jahr bereits bei den Favoritenlisten für die Nobelpreise der chinesische Forscher aufgetaucht sind. Das heißt, die pirschen sich da so ein bisschen wieder an. Es ist sogar so, dass man spekulieren kann, nach 1945 haben die USA die Nobelpreise massiv beherrscht, ja. Und es könnte sich abzeichnen, dass in einem oder anderen Jahrzehnt da China etwas Ähnliches schafft. Ja.
Ich glaube, wir brauchen eine Erklärung auch zur Definition, wie ihr das genau definiert. Denn wenn man ganz banal auf Google oder auf einer anderen Suchmaschine chinesische Nobelpreisträger sucht, dann gibt es deutlich mehr Ergebnisse als eben diese eine Auszeichnung aus dem Jahr 2015. Beispielsweise 2010 für Chemie, 2009 für Physik und das sind jetzt nur die Naturwissenschaften an dieser Stelle. Wie genau wird das denn definiert, wenn wir von Forschung aus einem Land sprechen?
Genau, da geht es also um Forschung im Land auch, ne? Also chinesische Forschung in China. Es gibt chinesische Forschende, die an Universitäten in aller Welt forschen und hochkarätige Forschung machen. Und dabei geht es hier, chinesische Institute, also wirklich das ganze Paket quasi.
Das heißt aber umgekehrt auch, wenn ich jetzt ein fiktives österreichisches Beispiel hernehme, ein Forscher aus Linz zieht in seinen 20ern in die USA und forscht dort, bekommt einen Physiknobelpreis, sagen wir es mal so, dann wäre das eigentlich eine Auszeichnung für die USA, auch wenn bei uns in der Presse natürlich von einem Österreicher die Rede gewesen wäre.
Es würden sicher beide Nationen das feiern, ne? Also bei den österreichischen Wissenschaftsnobelpreisen zuletzt war es auch nicht immer so, dass, also Ferenc Krauss ist ein Doppelstaatsbürger, der seine Forschung zwar in Österreich gemacht hat, aber ja, also da geht es jetzt wirklich darum, um zu verstehen, wie relevant da China ist, schaut man sich eben an, was wird auch in China geforscht auf chinesischen Instituten. Das ist einfach für diese Fragestellung am interessantesten.
Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, zu sagen, Wissenschaft ist nur dann wertvoll, wenn es dafür auch einen Nobelpreis gibt. Das wäre wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Lise Meitner, ganz ein bekanntes Beispiel, die mit ihrer Forschung entscheidend war für die spätere Kernspaltung, hat ja beispielsweise nie einen Nobelpreis bekommen. Welche Kriterien, um zu sagen, ein Land oder ein Institut verfügt über wichtige Forschung für die Menschheit, gibt es denn neben den klassischen Nobelpreisen eigentlich noch?
Also Forschung wird sichtbar, indem sie publiziert wird in einem Fachjournal. Das heißt, wenn man jetzt sich die Zahlen der Publikationen in Fachjournalen anschaut, kriegt man ein Bild davon, wie viel publiziert wird. Und das ist natürlich ein Marker, das hat seine Schwächen, also da gibt es auch Missbrauch, man kann Publikationen quasi kaufen, aber wenn es gut gemacht ist, eine gut gemachte Statistik zu dem Thema, gibt einen Aufschluss darüber. Und da sieht man, dass China sehr, sehr stark geworden ist, in den letzten Jahren eigentlich, das ist recht kurzfristig.
Reinhard, geht es hier jetzt tatsächlich um die Anzahl, die veröffentlicht wird, also wie viele Paper etc. ein Institut in China veröffentlicht oder tatsächlich auch um die Qualität, wie oft zitiert wird, wie bahnbrechend es etc. ist?
Beides. Also in beiden Statistiken hat China in den letzten Jahren sehr stark aufgeholt. Da gibt es einerseits einen Forschungsinnovationsbericht des ISI, also das ist ein US-Institut, und da führt Festlandchina die Statistik der G20, also der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, an mit 900.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Jahr 2024. Sind die USA weit dahinter. Die haben 500.000, also fast doppelt so viel. Die Frage ist natürlich nach der Qualität, weil viele Veröffentlichungen nicht immer hohe Qualität bedeuten. Aber auch dort gibt es eine Messzahl von Fachjournal Nature, den sogenannten Nature Index, und der betrachtet nur Artikel in den renommiertesten Fachjournalen. Und auch dort sind China inzwischen führend bei 20.000 wissenschaftlichen Institutionen. Da vergleicht man zwar die Chinesische Akademie der Wissenschaften mit der Harvard University, also das sind teilweise unterschiedlich große Institutionen, aber das ist eine beeindruckende Statistik. Das sind die Top 10, sind 8 chinesische Forschungsinstitutionen, unter anderem die Nummer 1. Dann kommt Harvard auf Nummer 2. Universität Harvard, und auf Platz 10 die Max-Planck-Gesellschaft, der Rest sind chinesische Forschungsinstitute. Und da geht es jetzt nur um hochkarätigste Publikationen.
Das Max-Planck-Institut, die wohl wichtigste Einrichtung in Europa. Ich traue mich gar nicht fragen, aber wie steht Österreich da, die Universität Wien als größtes Institut in Österreich?
Die Universität Wien steht auf Platz 242.
Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das allergrößte Ruhmesblatt des Landes. Wenn wir jetzt schon erfahren haben, dass...
Aber darf ich da noch kurz einhaken? Ich meine, ja. Das ist natürlich, wir reden natürlich von China und den USA, das sind für die Forschung Supermächte. Von den Wirtschaftsräumen viel größer und viel mehr Menschen. Also Österreich noch direkt zu vergleichen, ist ein bisschen hart. Aber auch wenn man es runterrechnet auf die Ländergröße, ist natürlich Österreich da weit hinten. Ja.
Gut, der Vergleich in absolute Zahlen ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen unfair bei 8 Millionen Einwohnern im Vergleich zu über einer Milliarde. Aber wenn wir jetzt diesen extremen Aufstieg hernehmen, in der Wissenschaft, dieser verzögerte Ausstieg, der sich vielleicht früher oder später dann auch in großen renommierten Preisen wie eben den Nobelpreisen niederschlagen wird. Was ist da deine Einschätzung? An was liegt das? Liegt das daran, dass China diese Führungsrolle selbst einnehmen will, oder liegt es vielleicht auch an der Schwäche der anderen? Wenn wir uns jetzt derzeit anschauen, wie sehr US-Präsident Donald Trump beispielsweise die Universitäten versucht auszuhungern, Druck und Sanktionen auf Harvard etc. ausübt, sehr viel Chaos reingebracht hat, Forscher dazu gebracht hat, auszuwandern. Was ist das?
Also man kann ziemlich sicher sagen, dass die Maßnahmen der Trump-Administration sich da noch nicht auswirken. Das sind Zahlen, die teilweise ein Jahr alt sind oder aktuell sind. Also das wird alles seine Wirkung erst entfalten. Natürlich kann man davon ausgehen, dass China eher stärken wird im Vergleich zu den USA als zu schwächen. Also das wird den USA nicht helfen. Natürlich weiß man, dass China, da geht es auch in der Parteiphilosophie darum, Spitze zu sein in jedem Bereich. Also diese Führungsrolle ist ja ganz klar Programm Chinas. Und das scheint in der Wissenschaft zu gelingen. Das sind einfach große Anstrengungen, die da unternommen werden. Jetzt wird der weltgrößte Teilchenbeschleuniger geplant. Das soll relativ bald über die Bühne gehen, zumindest der Bau beginnen. Bisher ist das Kernforschungszentrum CERN da führend mit dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger. China will das übertreffen. Dann gibt es Neutrino-Detektoren, riesige, die gebaut werden sollen. Dann gibt es eigene Raumstationen. Also größte Anstrengungen werden unternommen, um eben genau das zu erreichen, was sich jetzt in Zahlen mehr und mehr widerspiegelt. Ja.
Ein weiterer großer Punkt, der derzeit immer wieder in aller Munde ist, ist die Forschung an der künstlichen Intelligenz. Hier soll China ebenfalls große Schritte nach vorne gemacht haben, auch wenn wir medial in Österreich und in Europa wahrscheinlich eher mehr die amerikanischen Arbeiten andauernd vorgesetzt bekommen. Wie sieht es da bei der KI-Forschung aus?
Ja, es ist so, dass die USA da nach wie vor führend sind und zwar auch aufgrund von Vorteilen am Hardware-Sektor. Da gibt es bestimmte NVIDIA-Hardware, die eben spezialisiert ist für KI-Anwendungen und wo es darum geht, dass diese Komponenten sehr, sehr eng miteinander kommunizieren können. Und es gibt da Ausfuhrbeschränkungen, dass eben außerhalb der USA diese Komponenten nicht in den ausreichenden Zahlen vorhanden sind, um eben zu verhindern, dass zum Beispiel China da aufholt. Und die interessanteste Entwicklung dabei war eben kürzlich diese Sprach-KI DeepSeek, wo sich gezeigt hat, dass es China gelungen ist, diese Beschränkungen zu umgehen durch kluges Training und durch verschiedene Tricks, die auch auf österreichischen Hochschulen zum Beispiel erforscht werden. Also dieser Versuch, China da einzudämmen, scheint nicht gelungen zu sein. Und es ist absehbar, dass auch China da eben mit großen Anstrengungen, die unternommen werden, dass China da mithalten kann, über kurz oder lang.
Du hast jetzt gerade angesprochen, da gibt es eine österreichische Beteiligung oder Forschung. Was ist da genau passiert?
Ja, auch in Österreich beschäftigt man sich damit, wie man KI effizienter machen kann. Also quasi mit normaler Hardware KI-Anwendungen zu bauen. Und solche Zugänge sind auch in China da eingesetzt worden, um eben großskaliges Sprachmodell zu entwickeln. Also das wird auch eben andere Nationen und Forschungsräume quasi beschäftigen, wie man ja KI machen kann mit einfacherer Hardware, ohne diesen frontalen Zugang, den die USA jetzt verfolgen, die einfach versuchen, da mit Einsatz aller Mittel die Führungsrolle zu bekommen. Also da gibt es schon sicher Möglichkeiten, das anders anzugehen und da einen Teil vom Kuchen sich zu holen.
Wenn man vielleicht allgemeiner werden, weg von Preisen, weg von KI kommen oder vielleicht spielt es auch mit rein, das obliegt an dir in deiner Antwort. Kann man denn das Feld der Forschung, wir sprechen ja sehr viel über Naturwissenschaft und Technik etc., wie kann man denn das in China mit anderen Ländern vergleichen und wo gibt es da grundlegende Unterschiede in der Herangehensweise? Gibt es da Merkmale, die herausstechen, wenn man sich das anschaut?
Also es war merkbar, dass gut ausgebildete Forschende zurück nach China gegangen sind zum Beispiel. Zum Teil freiwillig, zum Teil nicht ganz freiwillig, aber die natürlich dort ihr Potenzial jetzt entfalten. Und was zum Beispiel österreichische Forschende berichten, zum Beispiel der Wittgenstein-Preisträger, der letztjährige Jiří Frimmel zum Beispiel, berichtet, dass es in der Pflanzenforschung schwierig ist, eine Forschungsgruppe aufzubauen, die nicht rein chinesisch ist. Also das sind einfach, sagt er, so gute Leute, die kommen und teilweise eigene Forschungsfinanzierung mitbringen und dadurch attraktiv sind. Und es sind einfach viele. Also da sieht man einerseits das Potenzial des jungen Nachwuchses ist da und andererseits haben sie auch die Finanzierung.
Da sind wir gleich bei einem Punkt, den ihr in eurem Artikel auch ansprecht, nämlich der Vorwurf der Spionage in diesem Zusammenhang, vor allem eben, wenn es um Kooperationen mit westlichen Forschern geht. Wo liegt hier das Problem und wie groß ist es?
Das lässt sich aus einer Wissenschaftsperspektive jetzt schwer beurteilen. Man kriegt Meldungen von verschiedensten Geheimdiensten, Deutschland zum Beispiel, der Verfassungsschutz, aber auch aus Osteuropa, dass eben gewarnt wird vor Spionage aus China. Und zwar speziell im Bereich Wissenschaft. Also, dass da versucht wird, sich Einfluss zu sichern und über Austausch von Personen und dass bestimmte Personen auch kontaktiert werden. Also das scheint es zu geben. Das sind zumindest die Informationen, die europäische Geheimdienste teilen. Und da gab es auch Kritik eben an Forschungszusammenarbeit mit China in dem Sinn, dass eben China da versucht, Informationen abzusaugen und die dann staatlich verwendet und militärisch verwendet. Also diese Kritik gab es.
Da gibt es ja auch ein prominentes Beispiel in Österreich, nämlich der Nobelpreisträger Anton Zeilinger, wo es ja diese Vorwürfe ebenfalls gab oder sie sind aufgetaucht. In welchem Zusammenhang, wie genau, von was reden wir hier?
Ja, das Magazin Datum zum Beispiel hat da einen Text drüber gehabt. Zeilinger war ein Vorreiter, der sehr früh schon Kooperation mit China aufgebaut hat und gehabt hat. Und der sich dann auch in einer Antwort darüber beschwert hat, dass er damals hochgelobt wurde für diese Kooperation mit China und nun eben kritisiert wird dafür. Er sagt, dass eben die Wissenschaft sieht er da als verbindend und die Anwendung von diesen Technologien, die da rauskommen können, lässt sich in so einem Bereich wie seinem nicht abschätzen. Er sagt, da müsste man Prophet sein. Das heißt, er sieht da einfach Grundlagenforschung als unproblematisch. Interessant dabei ist, dass einer seiner Absolventen Chinese ist und zurück nach China gegangen ist und dort jetzt ein führender Quantenforscher ist. Da geht es um den Jianwei Pan, der nach China zurückgegangen ist und der auch Parteifunktionen innehat dort und der in Interviews zum Beispiel sagt, dass seine Forschung oder die Forschungen in China, die naturwissenschaftlichen, schon den Sinn haben, die Sicherheit des Landes auch zu gewährleisten. Also der macht da gar keinen Hehl daraus, dass das zu tun hat miteinander und dass das Wissen natürlich zum Staatswohl in China verwendet wird. Und das ist nicht, alles nicht unproblematisch. Das heißt, wenn man diese Kooperationen macht, kauft man sich das bis zu einem gewissen Grad mit ein, dann ist das wohl ein Teil des Pakets nach allem, was man so weiß.
Das ist also etwas, was sich wohl kaum verhindern lässt. Wir haben jetzt viel über China gesprochen, wir haben auch die USA angeschnitten, aber wie sieht es eigentlich tatsächlich mit dem Forschungsstandort Europa aus? Man hat ja immer so das Gefühl, in allen Bereichen, sei es Wirtschaft, sei es Technologie etc., würde Europa den Anschluss verlieren? Wie sieht es da bei der Forschung aus?
Also gerade was KI zum Beispiel angeht, war europäische Forschung vor einigen Jahren noch führend. Diesen Vorsprung hat man längst verspielt. Das scheint sich immer mehr zu so einem Kampf der Supermächte zu entwickeln. Mit dem Ungleichgewicht auch, dass wir quasi in Europa ein Ideal hochhalten, dass halt Forschung frei ist und geteilt wird mit allen und zum Wohl der Menschheit. Und wenn man halt China sich anschaut oder das Trump-Amerika, das sich da immer mehr abzeichnet, wie es aussehen wird, kann man wohl dann nicht davon ausgehen, dass das frei zum Wohle aller zur Verfügung steht dann, sondern das wird natürlich dann eher fürs Staatswohl genutzt. Und das ist sicher ein Problem, mit dem sich Europa auch konfrontiert sieht, dass da ja von diesem Ideal jetzt mal in erster Linie nicht unbedingt profitiert. Ja. Das ist ein Aspekt und der andere Aspekt ist halt, dass offenbar China staatlich koordiniert große Mittel ausschüttet. Und das ist etwas, was in Europa halt andere Wege geht. Und es sieht so aus, dass gerade Europa alle Hände voll zu tun haben wird, da nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ja.
Sehr interessanter Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja grundsätzlich historisch gesehen nicht zu 100% eine neue Entwicklung. Auch wissenschaftliche Abschottung, Isolation gab es in der Vergangenheit schon einmal oder schon öfters. Vor allem in Krisenzeiten ist das etwas, wo dann das Staatswohl, wie du gesagt hast, im Vordergrund steht und die Forschung für die eigenen Zwecke verwendet wird. Aber dieses große Forschungsideal, dass quasi Forschung etwas Globales ist, dass sich Wissenschaftler aus aller Welt vernetzen, sich treffen und sich austauschen, ist das etwas, das vielleicht in Zukunft auch einem, ich nenne es jetzt einfach mal so, einem Art wissenschaftlichen Nationalismus weichen wird?
Es sieht derzeit so aus, dass alle Beteiligten von dieser Offenheit profitieren. Dadurch wird das nicht in Frage gestellt. Es gibt natürlich prominente Forschungsinstitute, gerade in den USA. Von China bin ich da weniger informiert, aber die staatliche Forschungsinstitute sind und militärische auch und wo natürlich nicht alle Erkenntnisse offen geteilt werden. Aber zum Beispiel auch dieser Kernfusionsdurchbruch in den USA an dieser staatlichen militärischen Forschungseinrichtung ist natürlich global geteilt worden und ist veröffentlicht worden, ganz normal in einem Fachjournal. Also soweit ist es noch nicht, dass man da irgendwelche Erkenntnisse jetzt zurückhält, weil dieser Austausch und diese Offenheit der Wissenschaft schon nach wie vor sehr, sehr erfolgreich ist, auch für ein militärisches Forschungszentrum in den USA, weil einfach da unabhängige Forschung wieder darauf aufspringt und das weiterbringt. Also ich sehe das jetzt noch nicht akut so schnell auf uns zukommen, aber das kann sicher ein Thema werden. Ja. Also wenn der Vorsprung Chinas zum Beispiel nochmal groß genug wäre, ob da nicht dann es im Interesse des chinesischen Staates ist, nicht mehr alles zu teilen oder das dann für sich zu behalten.
Abschließende Frage: Mit allen Entwicklungen, die wir jetzt beobachtet haben, ist Chinas Aufstieg zur führenden Forschungsnation dieses Planeten jetzt mehr oder weniger unaufhaltsam oder nicht?
Das sieht derzeit unaufhaltsam auf, ja. Also ich sehe nicht, wer da denen Konkurrenz machen sollte. Die USA sicher nicht, da geht alles gerade in die Gegenrichtung. Also es ist schwer zu sagen, wie sehr die KI-Entwicklung in den USA da noch etwas verändern könnten, weil natürlich das auch die Forschung in anderen Bereichen beschleunigt, wird immer mehr eingesetzt und bringt da Vorteile. Aber ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass in absehbarer Zeit mehr und mehr Nobelpreise nach China wandern werden.
Reinhard Kleindl war das aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, unmittelbar vor dem zweiten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel sollen jetzt die Weichen für den Frieden gestellt werden. Israel und die Hamas erklären am Sonntag, dass Verhandlungsteams ausgesendet worden sind. Zur Diskussion steht ein von den Amerikanern vorgelegter Friedensplan. US-Präsident Donald Trump rechnet mit mehrtägigen Verhandlungen und lässt ein Ergebnis vorerst offen. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social macht er aber bereits Druck und spricht von einem massiven Blutvergießen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Laut Medienberichten sollen bei einer Einigung innerhalb von 72 Stunden die letzten 20 noch lebenden Geiseln freigelassen werden. Weitere Punkte wie etwa die Entwaffnung der Hamas oder ein Rückzug der Truppen Israels sind allerdings noch Knackpunkte, an denen eine Einigung scheitern könnte. Zweitens, Extremsituation für hunderte Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everest. Aufgrund eines Schneesturms sitzen dort derzeit über 200 Personen fest. Eine Person ist gestorben. Die Bergungsmaßnahmen gestalten sich aufgrund der Wetterlage als äußerst schwierig. Und drittens, wenige Stunden nach der Vorstellung einer neuen Regierung ist der französische Premierminister Sébastien Lecornu überraschend zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron hat den Rücktritt bereits angenommen. Lecornu ist der 5. Regierungschef in weniger als 2 Jahren und erst seit rund einem Monat im Amt. Frankreich befindet sich derzeit ja in einer Regierungskrise aufgrund der Haushaltssituation im Land. Es stehen große Einsparungen bevor. Ob Macron nun einen neuen Premierminister sucht oder ob es Neuwahlen geben wird, ist derzeit noch unklar. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Warum wir beim ÖMTC sind?
Weil es egal ist, wie wir unterwegs sind. Wenn wir ein Problem haben, hilft uns der Club weiter.
Bei einer Panne.
Oder einem Rechtsstreit.
Jetzt Mitglied werden und bis zu 3 Monate geschenkt bekommen. ÖMTC, die gelben Engel.